In der heutigen Episode soll es um Probleme gehen. Und das ist ja kein typisch systemischer Ansatz, denn große systemische Denker wie Steve DeChaser und Inso Kim Berg haben uns ja unter anderem empfohlen, nicht über Probleme zu reden, denn ihre Überzeugung ist, wer über Probleme spricht oder sich mit Problemen beschäftigt, der bekommt Probleme. Besser wäre es demnach, sich mit Lösungen zu beschäftigen. Nicht umsonst haben die beiden ihre lösungsorientierte Kurztherapie entwickelt. Übrigens auch spannende Episoden in dieser Reihe, einige Episoden weiter vorn. Ich verlinke sie in den Shownotes dieser Episode, die Episoden zur lösungsorientierten Kurztherapie. Und deshalb wundert es dich vielleicht, dass ich nun heute eine Episode zu Problemen mache. Aber ich glaube, es kann hilfreich sein, sich mit Problemen von Organisationen, mit dem Charakter von Problemen in Organisationen zu beschäftigen, um sie dann tatsächlich besser lösen zu können. Und so geht es in dieser Episode um typische Probleme in Organisationen, wo die eigentlich herkommen. Was das Ganze mit dem ehemaligen RTL-Chef Helmut Thoma und dem BAföG-Antrag zu tun hat, das und vieles andere mehr erfährst du in dieser lösungsorientierten Problem-Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Zu Beginn dieser Episode möchte ich mal ganz am Anfang an eine Business-Organisation, an eine kommerzielle Organisation, an eine formale Organisation gehen. Diese formale Organisation wurde also gegründet und ins Leben gerufen und oder entstand in irgendeiner Art und Weise. Und es stellt sich die Frage, was diese Organisation so vorantreibt. Nun, es sind ja Entscheidungen. Das heißt, in dieser Organisation werden die ganze Zeit Entscheidungen getroffen. Ja, aber was wird denn eigentlich entschieden? Nun, meine Annahme ist, dass man Probleme identifiziert hat, Unzulänglichkeiten identifiziert hat und die Organisation, das soziale System, versucht, diese Probleme, diese Unzulänglichkeiten, diese Herausforderungen in irgendeiner Art und Weise zu bearbeiten. Das heißt, man könnte verschiedene Hypothesen entwickeln, wie man dieses Problem lösen könnte und dann trifft man eine Entscheidung. Man trifft die Entscheidung, welche der möglichen Problemlösungsideen die wahrscheinlich erfolgreichste sein könnte. Man entscheidet sich für diese Variante, führt diese Variante ein, wird beobachten, ob die eingeführte Lösungsvariante das Problem tatsächlich minimiert oder gar löst. Und wenn es der Fall ist, dann bleibt diese Lösung natürlich stehen. Das heißt, so löst eine formale Organisation Probleme, indem sie Entscheidungen über Strukturen trifft. Was können nun typische Strukturentscheidungen eines formalen Systems sein? Niklas Luhmann hat uns dazu drei Varianten angeboten. Es sind Strukturen, es sind Programme oder Personal. Ja, mit Strukturen beispielsweise die Aufbauorganisation, das Organigramm, die Art und Weise, wer mit wem in dieser Organisation über was kommuniziert. Das wären typische Strukturentscheidungen einer Organisation. Dann gibt es die Programme und last but not least Personal, wobei man hier nicht das Personal, die Menschen meint, sondern Personalentscheidungen. Das heißt, wer wird auf welche Rolle gesetzt, die vorher strukturell entschieden wurde. Also man entscheidet beispielsweise strukturell eine Rolle und dann entscheidet man, welcher Mensch diese Rolle wahrnimmt. Diese Personalentscheidung ist also die dritte Entscheidungsprämisse, die Luhmann unterscheidet. Ja, also nochmal zusammengefasst, Luhmann gibt uns die drei Entscheidungsprämissen, Struktur, Programm und Personal. Das heißt, ein formales System wird in diesen drei Dimensionen eine Entscheidung treffen, um ein Problem zu lösen. Ja, man hat zum Beispiel festgestellt, dass in der Umwelt irgendwas nicht gut passt, dass man nicht mehr so gut mit dem Markt agieren kann, dass man die Bedürfnisse der Kunden nicht so gut versteht. Und deswegen hat man sich entschieden, die Rolle eines Vertriebsleiters zu schaffen, der sich speziell mit den Kundenbedürfnissen beschäftigen soll. Und dann hat man sich entschieden, welcher Mensch diese Rolle einnehmen soll. So hat man zwei Entscheidungen getroffen, in dem Fall, um ein Problem, die fehlende Kundenorientierung, zu heilen. Und dann wird die Organisation natürlich beobachten, ob die Rolle und die Person dieses Problem löst. Und wenn nicht, wird man neue Entscheidungen treffen. Und so beobachtet die Organisation die ganze Zeit ihre Umwelt und sich selbst, wenn man so möchte, und trifft Entscheidungen über die Entscheidungsprämissen Struktur, Programm oder Personal. Das ist der Charakter einer formalen Organisation. Sie trifft die ganze Zeit Entscheidungen. Dafür ist sie da. Und diese Art der Entscheidungen führen dazu, dass das Überleben dieser formalen Organisation, dieses sozialen Systems Fortbestand hat. Und darum geht es ja im systemischen Sinne. Wir brauchen immer anschlussfähige Kommunikation, um das Überleben des sozialen Systems zu gewährleisten. Und das System versucht im Innen diese Anschlussfähigkeit immer wieder herzustellen, indem es Entscheidungen in diesen drei Dimensionen trifft. Soweit, so gut, denke ich mal. Nun stellt sich die Frage, okay, wo kommt jetzt eigentlich das Problem vor? Nun, wir können ja mal mitten reingrätschen in eine etablierte Formalorganisation mit ihren jetzt gerade beobachteten Problemen. Wenn man sich heute so diverse Verlautbarungen in Presse, Fernsehen, in Social Media anschaut, dann gibt es ja diverse Probleme formaler Organisationen, die immer wieder kritisiert werden. Ich würde mal sagen, eine Art von Bürokratisierung, lange Entscheidungswege, viele Regeln, ja, viele Dinge, die die Arbeit behindern, werden dort bemängelt und als Problem artikuliert. Das heißt, das Problem großer formaler Organisationen ist die vermeintliche Bürokratie, die in diesen Organisationen vorherrscht, die man nun gern wieder abbauen möchte. Entbürokratisierung, Regeln wegnehmen, Hierarchien rausnehmen, die ganze Organisation damit flexibler und dynamischer gestalten, das ist so eine Kernidee. Was dabei allerdings nicht berücksichtigt wird, und das ist der entscheidende Punkt, auf dem ich in dieser Episode sensibilisieren möchte, diese Regeln, die uns heute behindern, die uns heute stören, die wir heute nicht mehr haben wollen, die haben einen guten Zweck gehabt zu dem Zeitpunkt, als die Organisation entschieden hat, genau diese Regel einzuführen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Und systemisch agierende Menschen, Menschen, die Organisationen entwickeln, Menschen, die mit einem systemischen Blick auf und in Organisationen hineinblicken, die sind gegebenenfalls gut beraten zu berücksichtigen, dass die Probleme der Gegenwart die Lösungen der Vergangenheit waren. Das möchte ich nochmal wiederholen, das ist für mich die Kernaussage dieser Episode. Die Probleme der Gegenwart waren die Lösungen der Vergangenheit. Und wenn ich nun mit der Sense daherkomme und diese Probleme kille, sozusagen rausnehme, wegnehme, streiche, dann muss es mich nicht wundern, dass die ein oder andere Person, die vielleicht schon lange in dieser Organisation ist und weiß, warum man diese Regel eingeführt hat, es nicht so gern sieht, dass man diese Regel nun wieder rausnimmt oder killt, weil die Person intuitiv weiß, dass diese Regel doch auch einen gewissen Sinn hatte und dass es doch sinnvoll ist, es so zu machen, wie man es immer gemacht hat. Ja, vielleicht ist dieses Gefühl eher intuitiv und dieses Intuitive explizit zu machen, indem ich diese Leute frage, warum glaubst du denn, dass es gut ist, diese Regel zu behalten? Weißt du noch, warum wir diese Regel eingeführt haben? Was würde denn passieren, wenn wir diese Regel rausnehmen? Diese Fragestellungen zu stellen und zu beantworten, bevor man die Regeln rasiert, bevor man die Hierarchien rausnimmt, all das könnte hilfreich sein, denn jede Lösung, auch die jetzt gefundene Lösung für ein Problem, wird wieder ein neues Problem in der Zukunft sein. Das heißt, wir brauchen ja gar nicht sehr weit zu denken. Wenn meine Aussage valide ist, dass die Probleme von formalen Organisationen die Lösungen der Vergangenheit waren, dann sind natürlich die Lösungen der formalen Probleme, die ich jetzt finde und beschließe, die Probleme der Zukunft. Das ist ja völlig klar. Und so gibt es immer ein Hin und Her in der Organisation, dass Dinge, die in der Vergangenheit als sinnvoll gelöst abgehakt wurden, zu Folgeproblemen führen, die ich dann in der Zukunft wieder lösen muss. Das ist ein Naturgesetz, das wird sich gar nicht verhindern lassen. Ich kann also keine Organisation bauen, die problemfrei ist, beziehungsweise wenn sie problemfrei wäre, dann wäre sie irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr lang anschlussfähig. Denn die Suche nach immer neuen Lösungen für immer wieder neu zu schaffende Probleme mit diesen Lösungen, das ist der Charakter eines formalen Organisationssystems, der Charakter eines formalen Systems. So ist der Fortbestand ein Stück weit auch gesichert. Das heißt, neben dem Wirken nach außen, Richtung Markt und Kunde, Lieferant und Gesellschaft, hat man dann auch gewisse Aspekte im Innen, die immer dafür sorgen, dass sowohl die Strukturen als auch die Programme und die Personalentscheidungen den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Und dabei wird weggenommen, was sich in der Vergangenheit als gut bewährt hat und vielleicht werden sich damit Folgeprobleme reingeholt, die man dann zukünftig wieder lösen muss. Was hat das nun mit Helmut Thoma zu tun? Nun, ich weiß nicht ganz genau, wie die Reisekostenpolicy bei RTL aussieht. Aber ich habe einen Fall gehört, den ich witzig fand. Und diese kleine Episode wollte ich dir schildern. Ich könnte mir vorstellen, diese Episode hat zur Folge, dass Formalien eingeführt werden. Die Geschichte, die ich gehört habe, ich kann für ihre Authentizität nicht garantieren, ich habe es tatsächlich nur gehört, ist, dass Helmut Thoma, der RTL-Chef, eine Dienstreise unternommen hat, und zwar in einer Boeing 747, das ist die, die den First-Class-Bereich oben so in dieser Kuppel drin hat. Und da geht wohl eine Treppe hoch in diesen First-Class-Bereich. Und Helmut Thoma als der Vorstandsvorsitzende der RTL Group, der flog Business Class. Das heißt also, er war nicht da oben in diesem erlesenen Bereich, sondern er flog in der Business Class. Und dann kam er an am Zielflughafen und stieg aus. Und von oben die Treppe runter kam einer seiner Abteilungsleiter. Dieser Abteilungsleiter hat sich mal einen First-Class-Flug gegönnt. Das heißt, nun traf der Vorstandsvorsitzende in der Hierarchie bekanntermaßen weiter oben, Business-Class fliegend, auf den Abteilungsleiter, der die Treppe der First-Class herunterkommt. Und ich glaube, so ein First-Class-Flug, der kostet nochmal doppelt so viel wie der Business-Class-Flug. Also man gönnt sich ja sonst nichts, hätte ich fast mal gesagt. Und das war eine irritierende Geschichte. Ich fand sie auf jeden Fall lustig. So, was nun sein könnte, was ich tatsächlich gar nicht weiß, wenn solche Dinge sich häufen, dass Menschen in der Organisation eines formalen Systems sich nicht intuitiv an gewisse moralische Regeln der Reisegestaltung halten, also immer den teuersten Flieger nehmen, im Restaurant den teuersten Wein trinken, immer das teuerste Hotel auswählen, dann muss die Organisation auf dieses offensichtliche Problem reagieren. Was macht die Organisation? Sie baut eine Reisekostenpolicy, eine Reisenpolicy. Und bei einigen Organisationen nimmt diese Policy ja Buchform an. Das heißt also, es wird ganz viel definiert. Wie viel Kilometer muss der Mitarbeitende mit der Bahn zweite Klasse fahren? Ab wie viel Kilometer darf er erste Klasse fahren? Bis wann muss man Economy Class fliegen? Ab wann darf man Business Class fliegen? Deswegen heißt die ja so, First Class ist sozusagen für die Promis. Business Class ist fürs Business, wie dem auch sei. Ab wann darf man Business Class fliegen? Und vielleicht sogar, ab wann darf man First Class fliegen? Vielleicht abhängig von der Distanz, vielleicht abhängig von der Hierarchie. Und. Ja, wer darf eigentlich ein Taxi buchen? Wie viele Sterne darf das Hotel haben? Und was ist, wenn in der Stadt, in der man ein Meeting hat, parallel gerade eine Messe stattfindet? Wie kann dann eine Ausnahme von dieser üblichen Hotelpreis-Policy gemacht werden? Und. Muss ich überhaupt fliegen oder mit dem Zug fahren? Kann ich nicht vielleicht eine Videokonferenz machen? Könnte eine Organisation nicht fordern, dass Mitarbeitende eine Videokonferenz machen müssen, bevor sie überhaupt eine Reisekostenplanung durchführen? Alles sowas kann in Regeln festgelegt werden und wird in Regeln festgelegt. Warum macht die Organisation das? Weil sie die Leute ärgern möchte? Weil sie Schikanen aufbauen möchte? Nein! Weil es solche Fälle gegeben hat, wie ich von Helmut Thoma und seinem Treffen mit dem Abteilungsleiter schilderte, weil einige die nicht vorhandenen Regeln, die sogenannten nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen zu weit strapazieren, sodass die Organisation zu ihrem Schutz eine Regel einführt, um zum Beispiel das Ausufern der Reisekosten einzudämmen. Das ist dann die Konsequenz, die Folge. Das heißt, das Problem waren zu hohe Reisekosten. Die dazu passende Regelung hat die Reisekosten minimiert, aber natürlich eine neue Regel geschaffen. Und wenn das Ganze 100-mal passiert, dann habe ich ein Buch mit 100 Regeln, die sich vielleicht sogar noch widersprechen können. Das heißt, das Ganze wird immer komplizierter und das Regelwerk, die Bürokratie steigt. Aber wir müssen würdigen, dass wahrscheinlich keine einzige Regel in diesem dicken Buch geschrieben wurde, ohne eine Notwendigkeit, ohne einen Grund, den man mit dieser Regel beheben wollte. Das heißt also, die Regel im Regelbuch war die Lösung eines Problems der Vergangenheit. Und nun, heute nun, ist dieses ganze Regelbuch ein Problem. Wir wollen nicht mehr so viele Regeln haben in unseren Organisationen. Also schmeißen wir dieses Buch doch mal komplett weg. Nun muss man nicht lang drüber nachdenken, um auf die Problematik des Wegschmeißens dieses Regelbüchleins zu kommen. Das heißt, mit der Lösung der Entbürokratisierung werde ich mir neue Probleme einhandeln, nämlich die Leute werden wieder ihre Reisekosten in die Höhe treiben und strapazieren so lange, bis wieder eine neue Regel geschaffen wird und so weiter und so fort. Und so hat wahrscheinlich die Reisekostenpolicy eine eigene Evolution. Ein anderes Beispiel habe ich von einem Onkel erfahren, der schon etwas älter ist und ganz am Anfang die BAföG-Entscheidung mitbekam. Also zu dem Zeitpunkt, als BAföG beschlossen wurde, waren seine Kinder im relevanten Alter und er hat zu mir gesagt: Weißt du, Heiko, als meine Kinder ihren BAföG-Antrag stellten, da musste ich eine DIN A4-Seite ausfüllen. Mehr oder weniger, ich beantrage hier mit BAföG Unterschrift, Datum, fertig. Ja. Heute ist das nicht mehr ganz so ohne weiteres möglich. Heute brauchst du diverse Verdienstbescheinigungen der Eltern, Vermögensangaben und, und. Damals musste man einfach nur eine einfache Unterschrift, fertig. Ja. Dann hat sich wahrscheinlich herausgestellt, dass sehr wohlhabende Menschen BAföG beantragt haben, die es eigentlich gar nicht bräuchten. Das hat wiederum andere gestört, die haben das als Problem gesehen. Wie kann man dieses Problem lösen? Nun, man hat Einkommensgrenzen eingeführt. Ja, das war eine gute Idee, hat aber zur Nebenfolge, dass ich jetzt ja auch Einkommensnachweise einfordern muss, sodass ich neben dem Antrag jetzt auch noch die ein oder andere Bescheinigung meines Unternehmens beifügen muss. Und dann hat man vielleicht festgestellt, ja, aber einige haben ja auch Vermögen und Leute, die viel Vermögen haben, brauchen ja auch kein BAföG für ihre Kinder, also braucht man auch noch einen Vermögensnachweis. Also ich weiß nicht, was man heute alles braucht, um BAföG für seine Kinder zu beantragen. Ich wollte nur auf die Problematik hinweisen, ähnlich wie bei Helmut Thoma und seinem Abteilungsleiter. Auch in der Gesellschaft gibt es halt viele Regeln, weil es gewisse Bedürfnisse gab, diese Regeln immer weiter nachzusteuern. Auch hier war die Regel, die neue BAföG-Regel, die Lösung eines Problems in der Vergangenheit. So, was möchte ich nun eigentlich rüberbringen mit dieser Idee, mit dieser Episode? Mit den Regeln der Vergangenheit, die ja Lösungen für Probleme in der Vergangenheit waren, sorgsam und wohlwollend umzugehen. Sich zu überlegen, welches Problem der Vergangenheit hat diese Regel oder diese Strukturentscheidung oder dieses Programm gelöst? Was bedeutet es, wenn wir diese Regel rückgängig machen? Welche Folgeprobleme werden wir uns einhandeln? Die Frage kann man sich beantworten, wenn man in die Historie hineingeht und die Regel nicht als grundsätzlich negativ betrachtet, sondern durchaus als eine, die mal sinnvoll war. Dann kann ich vielleicht von vornherein an die negativen Implikationen denken und mache vielleicht das ein oder andere richtiger. Und so kann ich tatsächlich alte Regeln löschen, wenn ich mir der Nebenfolgen, die diese Löschung hat, bewusst bin. Ich kann sie auch ändern, anpassen, optimieren oder im Zweifel kann ich die Regel stehen lassen, weil ich dann doch feststelle, ja, die Regel hat doch ihren Sinn, dann lassen wir es doch mal doch lieber so, wie es ist. So kann also eine Bürokratisierung eine Problemlösungsinitiative in einer formalen Organisation sein und eine Entbürokratisierung auch. Und wahrscheinlich findet in vielen Unternehmen beides gleichzeitig statt. Die einen bauen gerade Regeln auf, die anderen bauen gerade Regeln ab und beides ist sinnvoll und richtig. Und wahrscheinlich, und diesen Gedanke von Stefan Kühl fand ich sehr interessant, den er in einem Podcast mit mir geäußert hat, wahrscheinlich hält auch diese innere Spannung das soziale System einer formalen Organisation zusammen. Im ersten Eindruck gehen wir davon aus, dass gerade Unternehmen durch ihre Umwelt getrieben werden. Das heißt, die Unternehmen müssen sich immer wieder ihren wechselnden Umwelten anpassen. Und gerade wenn die Umwelten sehr volatil sind, wenn es viele Krisen gibt, liegt das ja auch auf der Hand. Das heißt, die Organisation muss dynamisch auf Umweltbedingungen anpassbar sein. Dann ist sie gut, dann ist sie überlebensfähig, dann ist sie resilient. Aber es gibt auch einen Innen und Stefan Kühl hat die Idee, dass die Dynamik im Innen, die Spannkraft im Innen, die Änderungen im Innen noch mehr vorantreiben, als die Umweltbedingungen ein Unternehmen dazu zwingen. Das wird sich wahrscheinlich nie ganz sauber auflösen lassen, aber es wird eine Kombination sein. Unternehmen müssen also immer wieder auf äußere Reize reagieren und im Inneren Strukturen, Programme und Personalentscheidungen anpassen. Aber auch innere Gründe sprechen dafür, Strukturen, Programme und Personalentscheidungen in Frage zu stellen. Nicht, weil sich die Umwelt ändert, nicht, weil Kundinnen und Kunden neue Produkte fordern oder die Märkte neue Restriktionen benötigen. Nein, weil die Organisation im Innen eine neue Evolutionsstufe in Angriff nimmt. Ja, und da haben wir es mit einer Zirkularität zu tun. Das eine bedingt immer wieder das andere. Und so schraubt sich die Organisation im Inneren zu immer einem neuen Reifegrad. Und dabei wünsche ich den Organisationen viel Erfolg und auch dir wünsche ich viel Erfolg, die Probleme mit neuen Lösungen zu lösen, ohne sehr viele neue Probleme mit den neuen Lösungen zu schaffen. Bleib interessiert und neugierig, Unternehmer was, dein Heiko.